SWR 2 aktuell.
Tausende Gegner der Corona-Politik sind am Nachmittag in Freiburg auf der Straße gewesen, aber auch tausende Gegner dieser Gegner. Wir berichten über die größten Kundgebungen heute in Baden-Württemberg. Spielsatz und Sieg oder Heimflug. Der Tennis-Weltranglisten-Erste Djokovic wartet auf sein Urteil in Australien. Und die Linke hält ihren politischen Jahresauftakt ab, digital natürlich. Unser Korrespondent war dabei. Das sind drei unserer Themen bis 6:30. Mein Name ist Bettina Corzana. Guten Abend. Die Omikron-Welle rollt. Ein Höchstwert bei der 7-Tage-Inzidenz jagt den nächsten. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt auf einem hohen Niveau. Doch genauso verlässlich gehen die Gegner der Corona-Politik weiter auf die Straße. Sie versammeln sich, treffen sich zu sogenannten Spaziergängen und machen ihrem Unmut Luft. Heute Nachmittag unter anderem in Freiburg bei der größten Kundgebung in Baden-Württemberg. Gleichzeitig gab es aber mehrere tausend Menschen, die den Protest so nicht stehen lassen wollten. Sie versammelten sich in der Nähe zu einer Gegendemo. SWR-Reporter Peter Steffe war vor Ort.
Es sei schlicht überwältigend, wie viele Menschen dem Protestaufruf gefolgt seien, sagte Mitorganisator Stefan Müller am Nachmittag auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg. Dort hatten sich in kürzester Zeit mehr als 3000 Protestierende eingefunden, um den Impfgegnern die Stirn zu bieten.
Wir haben eine breite Unterstützung aus der ganzen Stadtgesellschaft. Es sind ja Menschen von der CDU, die FDP hat mit aufgerufen. Es sind Menschen aus dem Antifa-Umfeld hier, die auch mit aufgerufen. Es haben Gewerkschaften, es ist wirklich die gesamte Breite, die sich auch, ohne dass man großartig diskutieren müssen, sofort dem angeschlossen hat und gesagt hat, ja, wir wollen diesen Platz hier eben nicht haben für Menschen, die Corona leugnen, antisemitische Dinge sagen und Verschwörungsmythen verbreiten.
Viele hatten Plakate dabei, auf denen stand, mit Nazis spaziert man nicht, nachdenken statt querdenken oder wirr ist das Volk. Es gab Redebeiträge von Freiburger Kommunalpolitikern unterschiedlicher Parteien und den Veranstaltern mit dem Tenor gegen Verschwörungstheorien, Corona-Verharmlosung und vor allem auch Antisemitismus.
Immer wieder taucht in Anlehnung an das berüchtigte Eingangstor des KZ Auschwitz der Schriftzug Impfen macht frei. Dieser Antisemitismus ist gerade auf diesem Platz völlig unerträglich.
Die Meinung der Protestierenden auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg, heute auf die Straße zu gehen und Flagge zu zeigen, sei überfällig gewesen.
Ich bin der Meinung, man kann den Impfgegnern nicht die Straße allein überlassen.
Auch die Mehrheit muss die Demokratie verteidigen. Und wenn die Querdenker, Faschisten vor allen Dingen und die Nazis hier unsere Straßen besetzen, dann müssen wir uns wehren.
Während der Gegenprotest bereits lief, bereiteten Luftlinie gerade einmal einen Kilometer entfernt die Impfgegner sich auf ihren Protestzug vor. Sie bekamen ihre Demonstrationsbanner vom Veranstalter Frei sein Freiburg sogar gestellt.
Ganz hinten, hinter dem blauen Zelt, gibt es eine Materialausgabe. Da haben wir diverse Banner und Schilder. Es gibt auch einige hundert Trillerpfeifen und wir haben einen Haufen Trommeln. Wenn jemand Lust hat, mitzutrommeln, dann geht einfach dahin, wo das ganze Bum-Bum ist.
Die Polizei zählte hier rund 6000 Teilnehmer, rund 1500 weniger als zuvor angemeldet. Viele fokussierten sich mit ihrem Protest heute auf die Impfpflicht.
Weil ich mich nicht impfen lassen möchte und weil ich mich keinem Impfzwang unterziehen möchte.
Ich möchte über meinen Körper selbst bestimmen und das geht zu weit.
Für mich ist es auch keine Impfung, für mich ist es eine Genmanipulation.
Ein Bericht von Peter Steffe aus Freiburg. Demonstriert wurde heute auch in anderen Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, etwa in Trier. Die Demonstranten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sind eine laute Minderheit, könnte man sagen. Wesentlich deutlicher, sagt es inzwischen der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang. Er hat seinen Blick auf die Szene in einem Interview mit drastischen Vokabeln geschildert, wie Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte berichtet.
Der Verfassungsschutzpräsident spricht von einer neuen Szene von Staatsfeinden. Thomas Haldenwang sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit Blick auf die immer radikaleren Corona-Proteste, diese Extremisten ließen sich nicht mehr eindeutig den bisherigen Kategorien wie Rechts- oder Linksextremismus zuordnen. Sie verbinde keine ideologische Klammer, sondern die Verachtung des demokratischen Rechtsstaates und seiner Repräsentanten. Sie, so Haldenwang weiter, würden unser demokratisches Staatswesen grundlegend ablehnen. Ob Corona, die Flüchtlingspolitik oder auch die Flutkatastrophe, man habe teilweise die gleichen Leute gesehen, die versuchten, den Eindruck zu erwecken, der Staat versage und tue nichts für die Menschen. Der Präsident des Verfassungsschutzes ist zudem über die wachsende Radikalität einiger Protestteilnehmer besorgt. Die Polizei, so Haldenwang, rücke zunehmend als Feindbild in den Fokus. Polizisten würden als Söldner und Mörder des Systems beschimpft. Früher habe es einige große Demonstrationen, etwa gegen die Corona-Politik, gegeben. Jetzt sei das Geschehen dezentraler. Allein in der ersten Januarwoche habe es an einem Tag mehr als 1000 Veranstaltungen mit über 200.000 Teilnehmern gegeben. Georg Schwarte, Berlin.
Von den Impfgegnern direkt zur Debatte über eine allgemeine Impfpflicht. Jede Kommune in Deutschland ist über ihre Bußgeldstelle und das Einwohnermelderegister in der Lage, die Impfpflicht umzusetzen. Ein Umsetzungsproblem gibt es nicht. Das hat Tübingens Oberbürgermeister Palmer diese Woche in einer Talkshow gesagt und in der Debatte vor Umstandskrämerei gewarnt. Doch so einfach ist es nicht. Baden-Württembergs oberster Datenschützer Brink etwa warf Palmer den Versuch einer Vollkontrolle der Bevölkerung vor. Kommunal, auf Länder- und auf Bundesebene. Viele suchen gerade den richtigen Umgang mit dem Thema Impfpflicht. In Österreich soll sie kommende Woche beschlossen werden und auch dort läuft eine kontroverse Diskussion. Wolfgang Fichtel berichtet.
Jetzt gehe es nur noch um Feinschliff, lässt Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer wissen, aus dem Homeoffice. Er hat sich am Rande einer Corona-Krisenpressekonferenz das Virus eingefangen. In den mehr als 108.000 Stellungnahmen zum Gesetzentwurf, die im Mailpostfach des Parlaments gelandet sind, liest sich das etwas anders. Viele Impfgegner haben ihre Wut abgeladen, aber auch viele, deren Einwände ernst zu nehmen sind. Diskutiert wird, ob Österreich das Impfpflichtgesetz jetzt noch braucht, nachdem von Durchseuchung mit der ansteckenderen, aber harmloseren Omikron-Variante die Rede ist. Der Epidemiologe Gerald Gartlehner aus Krems hat die Debatte angestoßen.
Also wir müssen davon ausgehen, dass wir nach der Omikron-Welle ein Ausmaß an Immunität in der Bevölkerung erreicht haben, wie wir es während der Pandemie noch nie hatten. Und daher, glaube ich, muss man die Impfpflicht wahrscheinlich auch nach der Omikron-Welle neu bewerten.
Kein Grund zu verschieben, kontert die Regierung. Denn geimpft bedeutet weniger Schwerkranke, mehr freie Betten in den Krankenhäusern. Damit lässt sich auch die Rechtsfrage nach der Verhältnismäßigkeit klären. Das ist die herrschende Meinung. Ändert sich die Bedrohungslage, könnte ja nochmal über das Verfallsdatum nachgedacht werden, meint Sabine Matejka, die Präsidentin der österreichischen Richterinnen- und Richtervereinigung.
Die Situation ändert sich ja sehr rasch, haben wir gelernt. Sowohl die epidemiologische Situation, aber natürlich entwickeln sich auch die Impfungen fort. Es kommen Medikamente auf den Markt. Was uns fehlt in diesem Gesetzentwurf, ist ein Mechanismus, ein erkennbarer, wie man diese Evaluierung durchführt.
Kritik gibt es an der Impfpflicht schon ab 14. Bitte nochmal drüber nachdenken, gibt die Gesundheitsökonomin Ingrid Zechmeister dem Parlament mit. Und verweist dabei auf das deutsche Beispiel.
Wir haben gesehen, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, hat der Ethikrat nicht einmal in Erwägung gezogen, dass unter 18-Jährige von einer Impfpflicht betroffen sein könnten.
Ohne wirksame Kontrollen wird das Impfpflichtgesetz nicht durchsetzbar sein. Vorteil Österreich, hier gab es schon vor Corona ein zentrales Impfregister. Gibt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein erleichtert zu Protokoll.
Für die Impfpflicht bedarf es einer Datenverschneidung des zentralen Melderegisters mit dem zentralen Impfregister und dem epidemiologischen Meldesystem.
Klingt einfach, täuscht aber. ELGA widerspricht. ELGA steht für elektronische Gesundheitsakte, eine Firma, die im öffentlichen Auftrag fürs Datenverschneiden zuständig ist. Die Software müsse erst geboostert werden. Vor April lässt sich dann nichts verschneiden, heißt es, und etwas beleidigt, hättet ihr die Digitalexperten besser mal vorher gefragt. 7 Milliarden Euro Strafen rechnet man bei ELGA hoch in den nächsten 2 Jahren und schlägt vor, 10% davon für digitale Entwickler bei ELGA. Ähnlich die Verwaltungsjuristen. Sie rechnen mit einer Klagewelle der Impfverweigerer gegen die Strafbescheide. Wenn anderes Wichtiges nicht liegen bleiben soll, bräuchte es neue, zusätzliche Stellen bei den Gerichten. Die Stimmenmehrheit für die Impfpflicht nächste Woche im österreichischen Parlament scheint sehr sicher. Genauso sicher wie etlicher Feinschliff am Gesetz. Wolfgang Fichtel, Wien.
Die ganze Welt schaut auf Novak Djokovic. Eigentlich würde der Tennis-Weltranglisten-Erste ab Montag bei den Australian Open gerne seinen 10. Turniersieg perfekt machen. Doch im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht er zurzeit aus einem ganz anderen Grund. Djokovic sitzt erneut im Abschiebegewahrsam in einem Hotel in Melbourne. Australiens Einwanderungsminister Hawke ist dabei die zentrale politische Figur. Er hat Djokovics Visum gestern annulliert. Der Fall soll nun kommende Nacht unserer Zeit endgültig verhandelt und entschieden werden. Holger Senzel schildert die Ausgangslage.
Das Tauziehen um Novak Djokovic geht in die letzte Runde. Vor dem Abschiebehotel in Melbourne stehen Fotografen und Kameraleute. Ein paar Demonstranten fordern Freiheit für die Flüchtlinge, die hier untergebracht sind und ebenso wie Djokovic die Unterkunft nicht verlassen dürfen. Gut begründet und in öffentlichem Interesse nennt Einwanderungsminister Alex Hawke seine Entscheidung, Djokovics Visum zu annullieren. Seine Anwälte sprechen dagegen von einer irrationalen Entscheidung. Der Tennisprofi habe herhalten müssen als Sündenbock für alle Ungeimpften, argumentieren sie. Djokovic ist bekennender Impfgegner. Um trotzdem in Australien einreisen zu können, hatte er sich auf eine überstandene Corona-Erkrankung berufen. Doch es gab Ungereimtheiten bei seinem angeblich positiven PCR-Test vom vergangenen Dezember. Auch hatte er Falschangaben auf dem Einreiseformular gemacht.
Serbiens Präsident Vucic hat sich nun nochmals persönlich in den Abschiebestreit eingeschaltet. Auf der anderen Seite der Erde stand er in seinem verschneiten Garten und verbreitete über den Online-Dienst Instagram folgende Botschaft zum Fall Djokovic.
Serbien wird mit Novak Djokovic zusammenstehen. Mich erstaunt vor allem die Tatsache, dass solche Entscheidungen so einfach vom Einwanderungsminister getroffen werden können, und zwar nach gültigen Entscheidungen der Justiz. Wir bekommen oft Predigten gehalten über Rechtsstaatlichkeit, und Sie können sich vorstellen, wie es aussehen würde, wenn ein Minister in Serbien die Entscheidung von Richtern einfach so annullieren könnte. Wir stehen vor vielen Problemen. Es gibt Druck in der Region, Druck aus Teilen der Welt. Aber was sie uns als Nation nie nehmen können, ist unser Herz, unseren Stolz und unsere Würde.
Melodramatische Töne vom serbischen Präsidenten, der übrigens im Wahlkampf ist. Im April wählen die Serben ein neues Parlament. Etwas später als die anderen Parteien ist die Linke heute offiziell ins neue politische Jahr gestartet. Wie es sich für die Pandemie gehört, ist die Veranstaltung digital gewesen. Ein wichtiges Schlagwort war dabei Erneuerung, soziale Erneuerung, um präziser zu sein. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn hat für uns zugehört.
Der Aufbruch der Linken in das Jahr 2022 findet wegen Corona unter erschwerten Bedingungen statt. Heißt digital, ohne Publikum und ohne Applaus. Dabei ist die Lage schwierig genug, sagt Parteichefin Janine Wissler.
Wir können nicht weitermachen wie bisher. Wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen eine Erneuerung unseres Gründungskonsenses, um eingreifen zu können in die Auseinandersetzungen unserer Zeit.
Und die drehen sich um die Politik der Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Die Ampelkoalition will das Land umbauen und den Klimawandel aufhalten. Das will die Linke auch und greift trotzdem an. Denn bei dieser Transformation soll es sozialer zugehen.
Das ist doch gerade die große Leerstelle der Ampel. Weil ihre wirtschaftspolitische Devise lautet, der Markt wird es schon richten, wenn man ihn richtig füttert. Private Investitionen sollen gefördert, ja entfesselt werden.
Und da ist die Linke misstrauisch. Der Kapitalismus stelle die Ungleichheit immer wieder neu her und zerstöre die natürlichen Grundlagen, heißt es in einem Papier der Parteiführung zum Jahresauftakt. Stattdessen soll der Staat es richten. Die Daseinsvorsorge gehöre in öffentliche Hand, Hartz-IV-Sätze sollen erhöht, Millionäre stärker besteuert werden. Klimagerechtigkeit, das ist der zentrale Begriff, der Klimaschutz und sozialen Ausgleich zusammenbringen soll. Vielleicht eine Chance für die Linke, sagt der Politologe Albrecht von Lucke dem ARD-Hauptstadtstudio.
Denn es ist ja ganz klar, als die einzige Opposition gegen eine Ampelkoalition, die im Kern ja nun wahrlich keine linke Politik macht, schon wegen der FDP, die alles dergleichen verhindert, hat sie beste Chancen, wieder stark zu werden.
Wenn nur die ewigen Streitereien nicht wären. Immerhin haben die Reihen der Linken sich am Jahresanfang vorübergehend geschlossen. Nämlich als die Partei ihren Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl präsentiert hat. Gerhard Trabert hat zwar keine Chance gegen den Amtsinhaber, aber er tut der linken Seele gut. Der sogenannte Arzt der Armen behandelt Obdachlose, versorgte schon Katastrophenopfer und rettete Flüchtlinge auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken. Beim Jahresauftakt spricht er ein Grußwort.
Das darf nicht sein, dass man sagt, man hat für den deutschen Wohnungslosen weniger Geld, weil man den aus Syrien Geflohenen unterstützen muss. Es geht nicht um Arm gegen Arm, es geht um Reichtum und Armut. Und da muss eine Umverteilung stattfinden. Und das hat nichts mit einer Neiddiskussion zu tun, sondern mit Solidarität.
Solidarität. Wenn die Linke sie auch im Miteinander zeigt, dann wäre der Aufbruch gelungen. Uwe Jahn, Berlin.
10 Downing Street, eine Adresse mit einem gewissen Klang. Doch zurzeit steht die Anschrift des britischen Regierungschefs eher als Synonym für die heftigsten Lockdown-Partys in Großbritannien. Und es gibt weitere Enthüllungen in der Partygate-Affäre. Aus London, Christoph Prössl.
Wie der Daily Mirror berichtet, habe es regelmäßig in der Downing Street freitags Zusammenkünfte gegeben, bei denen Alkohol getrunken wurde. Boris Johnson soll dem Bericht zufolge mehrfach vorbeigeschaut haben. Der Premierminister habe seine Belegschaft auch ermutigt, mal, Zitat, Dampf abzulassen. Die Mitarbeiter hätten auch einen Getränkekühlschrank angeschafft. Die Treffen in diesem Format in Innenräumen waren im Lockdown streng verboten. Boris Johnson gerät damit in der Partygate-Affäre weiter unter Druck. Die Umfragewerte der konservativen Partei sind im Keller. Einige Abgeordnete seiner eigenen Partei fordern bereits den Rücktritt. Zu den Partys laufen derzeit interne Untersuchungen. Zuletzt hatte sich die Regierung bei der Queen für eine Party am 16. April 2021 entschuldigen müssen. Etwa 30 Personen waren zu alkoholischen Getränken zusammengekommen. Es wurde bis in die Morgenstunden getanzt. Am 17. April fand die Trauerfeier zur Beisetzung von Prinz Philip statt. Das Foto der Queen, die Corona-bedingt alleine in der Kapelle von Windsor sitzt, ging um die Welt.
Und damit sind wir bei unserer wöchentlichen Kolumne. Ein ganz persönlicher und diesmal zunächst historischer Blick auf die aktuellen Vorgänge im britischen Regierungsviertel.
SWR 2. 2 Minuten mit Josef Karcher.
Vor vielen, vielen Jahren, da herrschte in Britannien ein großer König. Er stammte aus der Dynastie der Tudor und trug den Namen Heinrich der VIII. Dieser König hatte ein besonderes Faible für Frauen. Insgesamt waren es 6. Er liebte sie alle, mehr oder weniger. Am Anfang sehr, gegen Ende nicht mehr so sehr. 2 ließ er hinrichten. Von der allerersten wollte sich Heinrich scheiden lassen. Doch der Papst spielte nicht mit und beharrte auf der Unauflöslichkeit eines Bundes, der vor Gott geschlossen worden war. Dem König war dies völlig Schnuppe. Mit dem streng katholischen Laden auf dem europäischen Festland wollte er nichts mehr zu tun haben. Er sagte Adieu und gründete seine eigene Kirche, praktischerweise mit ihm selbst als Oberhaupt. Vor diesem historischen Hintergrund kann jetzt die Brexit-Story neu interpretiert werden. Der Austritt der Briten aus der Europäischen Union, den Boris Johnson nach einem Volksentscheid so rigoros durchgezogen hat. Es lässt sich erahnen, dass er die nächtlichen EU-Ratssitzungen in Brüssel leid war. Bei Wasser und Kaffee und deutsch-französischen Schnittchen. Nutzlose Zeitverschwendung. Viel lieber wäre er daheim geblieben bei einer prächtigen Party mit Tee und Gebäck. Wobei die eine oder andere alkoholische oder sonstige Ausschweifung hätte hinzukommen können. Wo sonst soll Boris der Partylöwe seine Strubbelwuschelfrisur auch herhaben? Im konkreten Fall war das Wetter auch ausnahmsweise völlig unbritisch, viel zu schön, um den Tag im Homeoffice zu verbringen. Im gepflegten Garten ein paar coole Drinks und lockere Smalltalks. Das ist doch Politik. Sorry, die Corona-Pandemie hat eben auch den Effekt, dass sie alle Schwächen demaskiert. Wie lässt Shakespeare seinen Hamlet sagen? Schnöde Taten müssen sich verraten. Und für den einstigen Brexit-Helden Johnson mag nun gelten, das ist der Anfang vom Ende. Das stammt ebenfalls von Shakespeare, und zwar aus dem Sommernachtstraum.
Das war unsere Kolumne 2 Minuten, heute mit Josef Karcher. Ein knappes Jahr ist US-Präsident Biden im Amt. Zeit für eine Bilanz. Am 20. Januar wurde Joe Biden als Nachfolger von Donald Trump vereidigt. Vorausgegangen war der Sturm aufs Kapitol. Eine alles andere als ruhige Amtsübergabe ist das damals gewesen. Turbulente Zeiten also. Und heute? Unsere USA-Korrespondentin Franziska Hoppen hat sich im ländlichen Amerika umgehört, im Bundesstaat Oklahoma.
Vor dem Einkaufszentrum mitten in Oklahoma City haben die Bürger eine deutliche Meinung zu US-Präsident Joe Biden.
His policies are idiotic. They make no sense and they do terrible, terrific damage to our country and the world.
Sagt dieser ältere Amerikaner. Bidens Politik sei idiotisch, sie mache keinen Sinn und schade den USA und der Welt ungemein. Besonders verärgert sei er über die Corona-Beschränkungen. Biden schüre bloß Angst. Sein Fazit, ein schreckliches erstes Jahr. Und er ist nicht allein mit seiner Wut. Dieser Einkaufenden missfällt vor allem die Klimapolitik des US-Präsidenten.
I have mineral rights and part of my income is selling oil and gas.
Sie habe Nutzungsrechte an Grubenfeldern, sagt sie, und verdiene ihr Geld mit Gas und Öl. Letzteres wird im ländlichen Oklahoma viel gefördert. Biden will aber lieber in erneuerbare Energien investieren. Für Menschen aus Oklahoma, wie für diese Frau, bedeutet das Verluste. Überhaupt, findet ein anderer Passant, seit Biden wird alles teurer.
Interest rates are going up. Inflation is hitting us pretty hard.
Die Zinsraten steigen, beklagt er. Die Inflation wird immer schlimmer und
Afghanistan was a complete disaster and we lost 13 lives. That was completely unnecessary.
Afghanistan war ein totales Desaster, sagt er. 13 US-Soldaten starben beim Truppenabzug im letzten Sommer. Das hätte nicht sein müssen. Die dramatischen Fernsehbilder aus Kabul haben hier viele bewegt. Oklahoma hat eine Luftwaffenbasis. Hunderttausende Veteranen leben in dem Bundesstaat. Die Bilanz der spontanen Umfrage fällt ernüchternd aus. Dabei profitiert Oklahoma auch von Bidens Politik. Bürgermeister der Hauptstadt Oklahoma City, David Holt, sagt:
We got about $120 million. And that's obviously something that we as a city government welcome.
120 Millionen Dollar Corona-Hilfen erhält Oklahoma City auf Bidens Initiative hin. Darüber freue sich die Stadt natürlich. Das Geld soll zum Beispiel in Wohnbauprogramme fließen und kleinen Unternehmen helfen. Obendrauf kommt Bidens Infrastrukturgesetz.
I think we'll see more public transit funding and then obviously over half the package is roads and bridges.
Es wird mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr geben, sagt Bürgermeister Holt, und natürlich Geld für Straßen und Brücken. Das kann Oklahoma City gebrauchen. Die Stadt hat eine riesige Fläche, aber nicht genug Busse und Züge. 5 Milliarden Dollar dürften an Investitionen fließen, auch in E-Auto-Ladesäulen, bessere Wasser- und Stromversorgung. Warum denken die Menschen auf der Straße nicht daran, wenn sie Biden hören? Man sei hier eben weit weg von Washington, sagt Holt.
Most people are living their lives. They're taking their kids to school. They're trying to grow their companies. They're not thinking about every day what they think of the president.
Die Leute hier leben einfach ihr Leben, sagt Holt. Sie bringen ihre Kinder zur Schule, bringen ihre Unternehmen voran. Sie denken nicht ständig darüber nach, wie sie den Präsidenten finden. Aber sie merken, wenn im Portemonnaie weniger Geld ist. Fans hat der 79-jährige Präsident an der University of Oklahoma. Die Politikstudenten finden, Biden hat sein erstes Jahr ganz gut gemeistert.
Biden has done a good job of connecting across the aisle.
Der Präsident hat die Parteien zusammengebracht, sagt William Miller bei der Abstimmung zum Infrastrukturpaket. Das habe zwar gedauert, aber objektiv betrachtet sei es auch ein erstaunlich großes Gesetz, das Biden durch den Kongress gewuchtet hat.
One thing that we can be encouraged by is the amount of legislation, a major legislation that Biden has been able to steer through Congress.
Es sollte uns Mut machen, sagt Nathan Baer, wie viele Gesetze und große Gesetze Biden durch den Kongress bringen konnte. Mit Donald Trumps erstem Jahr sei das nicht vergleichbar. Und endlich geht es mal um Inhalte, fügt Austauschstudentin Rebecca Lesko hinzu, nicht nur um Kontroversen.
There has been a more focus on policies and politics and not as much on controversies.
Doch etwas wünscht sich Nathan vom US-Präsidenten, dass er sich ruhig von Trump abschauen könnte.
Be a little bit more visible. Be a little bit more in the public eye.
Biden sollte sichtbarer sein, sagt Nathan, und selbstbewusster hinter seinen Botschaften stehen, denn das könne er ruhig.